SWR 2 Forum.
Explosion der Gewalt. Wie gefährlich ist die Lage in Nahost? Mein Name ist Klaus Heinrich. Es war eine Falschmeldung, womöglich als Drohung gezielt gestreut, die Allerschlimmstes befürchten ließ. Israelische Soldaten dringen in den Gazastreifen ein. In das kleine Mittelmeergebiet, in dem 2 Millionen Palästinenser auf wenig Platz leben müssen, isoliert vom Rest der Welt und in dem die fundamentalistische Hamas regiert und ihre Raketen nach Israel abfeuert. Rund 2000 Raketen auf israelische Städte haben nach offiziellen Angaben 8 Todesopfer gekostet, wenn auch gleich das israelische Abwehrsystem 90% dieser Raketen vorher zerstört haben will. Die Gegenaktion der israelischen Armee, 119 Tote im Gazastreifen, darunter 31 Kinder. Seit einer Woche herrscht also die Gewalt im Nahen Osten wieder einmal. Niemand weiß, wann sie endet, niemand weiß, ob sie weiter eskaliert. Wir fragen in diesem SWR2-Forum, steht der Nahe Osten vor einer neuen Eskalation? Es diskutieren Dr. Muriel Asseburg, Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Dr. Bettina Marx, sie leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah, und der Berliner Journalist Alan Posener. Er schreibt unter anderem für die Zeit und die Welt. Frau Asseburg, die israelische Armee hat die Meldung vom Eindringen nach Gaza flugs dementiert, heute um Mitternacht. Doch es scheint klar, die israelische Regierung ist bereit, alles zu tun, um die Raketenoffensive der Hamas zu stoppen. Ist der Einsatz von Bodentruppen in Gaza also nur eine Frage der Zeit?
Nein, das würde ich so nicht sehen. Also ich denke, beide, die Hamas und Israel, haben sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich ein Interesse an einer begrenzten Auseinandersetzung haben. Die Hamas hat ihre Signale bereits gesetzt und erfolgreich gesetzt in der Eigenwahrnehmung. Das heißt, sie hat sich als Beschützerin Jerusalems, als die führende palästinensische Widerstandskraft positioniert. Und je länger die Auseinandersetzungen andauern, je weiter sie eskalieren, desto mehr schadet das der Hamas, desto mehr gibt es zivile Opfer, desto größer wird die Kritik werden.
Frau Marx, Israel, ja, Entschuldigung, bitte.
Ah, darf ich noch einen Satz anfügen?
Natürlich.
Israel hat meiner Ansicht nach jetzt genau 2 Interessen. Das eine ist eine ganz klare Vergeltung für das Ultimatum und die Raketenangriffe der Hamas. Das andere ist das militärische Arsenal, die Kader auf Seiten der Hamas, das Tunnelsystem zu zerstören, um die Abschreckung wiederherzustellen. Aber eine Bodenoffensive ist ganz bestimmt nicht im Interesse Israels. Jetzt geht es für beide Seiten darum, wie kann man gesichtswahrend die Auseinandersetzung beenden und wie kann man verhindern, dass man tatsächlich wieder in eine Eskalationsspirale wie 2006, wie 2014 reingerät.
Frau Marx, die israelische Regierung will die Hamas nun maximal schwächen. Ministerpräsident Netanyahu hat länger andauernde Maßnahmen angekündigt. Aus Regierungskreisen heißt es, vor einem Waffenstillstand solle ein abschreckender Schlag versetzt werden. Was ist damit wohl konkret gemeint, abschreckender Schlag?
Also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich wie Frau Asseburg. Ich denke auch, dass man versuchen wird, eine Bodenoffensive zu umgehen. Ob das wirklich gelingen wird, das hängt auch ein bisschen von den Entwicklungen in Israel selbst ab, wo es ja heftige Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis gibt und das natürlich auch einen massiven Druck auf die Regierung ausübt, diesen Waffengang zu beenden und sich den inneren Problemen zuzuwenden. Also davon hängt das so ein bisschen ab, aber ich denke, dieser massive Schlag, der ausgeführt werden soll, der wird weiter von der Luft beziehungsweise von Schiffen im Mittelmeer und auch von Bodenstellungen aus geschehen. Von Freunden im Gazastreifen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich gehört, dass sehr viel Beschuss tatsächlich vom Meer aus kommt. Also sehr viel Granatenbeschuss vom Meer. In der letzten Nacht gab es ja massive Bombardierungen aus der Luft. Ein Militärexperte im israelischen Fernsehen hat das heute erklärt. Man habe damit versucht, ein Tunnelsystem zu zerstören, was unter dem Gazastreifen besteht, was aber keine Gefahr für Israel darstellt. Also es geht nicht unter der Grenze durch.
Herr Posener, der Weltsicherheitsrat will am Sonntag erneut beraten. Er wird vermutlich, wie so häufig, eine Resolution verabschieden, der die USA ein Veto entgegensetzen werden wird. Das Israelis und Palästinenser, die jetzt in diesem Konflikt verwickelt sind, irgendwie beeindrucken?
Nein, und zu Recht nicht. Die US-Regierung hat offensichtlich unter Präsident Biden begriffen, und beschlossen, dass sie sich da raushalten muss, weil es auch da gar nichts für Amerika zu holen gibt. Und weil Amerika ganz froh ist, wenn es Israel gelingt, diese terroristische Vereinigung Hamas, und ich muss daran erinnern, weil Sie vorhin gesagt haben, das sei eine fundamentalistische Gruppe. Es ist keine fundamentalistische Gruppe. Das ist eine terroristische Vereinigung. Das wird von der EU so gesehen. Das wird von allen Beobachtern so gesehen, die im Wesentlichen im Auftrag Teherans arbeitet. Und dass diese Leute, deren Bevölkerung es angeblich so schlecht geht, das Geld hatten, Tausende von Raketen da. Das sind nicht einfach irgendwelche Rohre, primitive Dinge. Das sind durchaus hochtechnische Raketen, aufstellen konnten. Meistens natürlich in Wohngebieten, weil sie ihre eigene Bevölkerung, die sie angeblich schützen wollen, als Schutzschilde für ihre Mordwaffen benutzen, dass diese Raketen möglichst zerstört werden und auch die Abschussrampen und die Techniker getötet werden und die Kommandeure getötet werden, die diese Mordwaffen bedienen. Das passt eigentlich jedem Akteur in der Region. Das passt den Ägyptern natürlich, weil sie wissen, dass die Hamas ein Arm der Muslimbrüder sind, die Ägypten destabilisieren. Das passt den Saudis, das passt den Jordaniern, das passt den Kräften im Libanon, die Angst haben vor Hisbollah, und es passt natürlich auch den Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern handelt Israel hier, auch wenn alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, Explosion der Gewalt und dies und das, handelt Israel hier im Interesse der Weltgemeinschaft, ganz egal, was in New York für ermahnende Worte dann gewählt werden.
Die Hamas hat ja die maximale Aufmerksamkeit der Welt und den Respekt der Fatah-müden Palästinenser erworben durch diese Aktion, kann man schon sagen. Im Westjordanland hat Präsident Abbas die ersten Wahlen nach 15 Jahren abgesagt, wohl auch aus Angst vor einer Niederlage. Und die Hamas könnte sich doch jetzt mit den Raketenangriffen zufrieden geben. Den Erfolg hat sie doch gehabt, Frau Marx, oder verfolgt die Hamas noch ganz andere Ziele?
Also ich denke wirklich, dass das für die Hamas ein Erfolg gewesen ist. Also aus ihrer Sicht hat sie das damit erreicht. Und es ist auch ein bisschen zu spüren bei den Reaktionen der Palästinenser, die durchaus nicht alle Hamas-Anhänger waren. Also wir haben die Wahlen haben ja nicht stattgefunden. Deswegen können wir nicht genau sagen, wie eigentlich die Zustimmung zu Hamas ist im Westjordanland und im Gazastreifen. Es gibt nur Umfragen, die aber so alt sind, dass ich denke, im Angesicht der jetzigen Entwicklungen spielen die gar keine Rolle mehr. Aber ein Hinweis kann uns geben, was in den Social Networks verbreitet wird und wie sich die palästinensische Jugend im Westjordanland und in Jerusalem verhält. Und da werden diese Angriffe der Hamas als Schutz begrüßt für Jerusalem. Man hat Jerusalem attackiert gesehen. Es gab im Vorfeld, bevor die Kämpfe ausgebrochen sind, ja praktisch einen Monat lang permanent Auseinandersetzungen in der Altstadt von Jerusalem und auch im Ostteil von Jerusalem, wo Palästinenser vertrieben werden sollten, ihre Häuser verlieren sollten. Und es gab sehr wenig Unterstützung dafür. Vor allen Dingen auch von der palästinensischen Autonomiebehörde gab es außer einmal mahnenden Worten von Abbas überhaupt keine Unterstützung, überhaupt keinen Hinweis, in welche Richtung man gehen will. Und dann wurden diese Angriffe von Hamas begrüßt und Hamas hat die Führungschaft hier übernommen. Ich würde allerdings davor warnen, zu glauben, dass Hamas deswegen jetzt die Partei ist, die nach vorne schreitet und alle Palästinenser ihr zustimmen. Das ist sehr, sehr volatil. Und im Gazastreifen zumindest, würde ich sagen, ist die Stimmung schon längst gekippt, denn die Menschen dort zahlen ja den unmittelbaren Preis. Es gab schon so viele Tote, solche Verwüstungen. Die Menschen haben keine Möglichkeiten, irgendwohin zu fliehen. Es gibt keine Bunkeranlagen. Sie können auch den Gazastreifen nicht verlassen. Also ich denke, dass da die Stimmung eher kippen wird als hier im Westjordanland.
Tja, und welches innenpolitische Interesse hat die israelische Regierung, Frau Asseburg? Kann sich der korruptionsverdächtigte Ministerpräsident Netanyahu durch den Konflikt jetzt doch noch im Amt halten, etwa mit Hilfe der Siedlerpartei Yamina?
Also in der Tat, was jetzt passiert ist, dass die Koalitionsverhandlungen der Anti-Netanyahu-Front aufgebrochen worden sind, dass der Wandel, der damit hätte eintreten können, dass Netanyahu nicht länger Premierminister ist, das ist erstmal unterbunden worden. Ich denke, es wird in erster Linie dazu führen, dass es in Israel bald Neuwahlen gibt. Dennoch denke ich, wäre es falsch zu sagen, dass das von Netanyahu so intendiert und so initiiert worden wäre. Netanyahu war immer sehr zurückhaltend, was militärische Einsätze angeht, hat versucht, letztlich weder in Richtung Friedenfortschritte zu machen, noch in Richtung Krieg sich zu bewegen. Also laviert bzw. versucht, eine Situation aufrechtzuerhalten, in der er langfristige Ziele für Israel, für das jüdische Israel umsetzen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite an der Macht bleiben kann. Ich sehe nicht, dass Netanyahu hierüber wieder zurück an die Regierung kommt, aber erstmal bleibt er natürlich weiter im Amt.
Und dann kommen die Neuwahlen. Herr Posner, Sie haben sich ja eben doch deutlich positioniert. Das heißt, Sie gehen auch nicht davon aus, dass das, was jetzt passiert, dass die Radikalen auf beiden Seiten, wie eine bestimmte These auch immer wieder lautet, hier ein zynisches Win-Win-Spiel machen?
Nein, Sie können ja radikale Israelis, ich weiß nicht genau, wen Sie meinen, vielleicht Herrn Bennett, Naftali Bennett, der jetzt aus den Koalitionsverhandlungen mit Netanyahu ausgestiegen ist, vielleicht würden Sie ihn als Radikalen betrachten, aber Bennett ist nicht der Vorsitzende einer kriminellen Vereinigung, einer terroristischen Vereinigung. Israel bombardiert nicht wahllos Zivilisten mit dem Anspruch, möglichst viele Zivilisten und Zivilisten zu töten. Also die Idee, es gäbe Radikale auf beiden Seiten, das ist etwas, was das deutsche Gewissen gern beruhigt, weil man dann sagt, ach ja, na, die anderen können ja auch nicht mit den Juden und man sieht ja und so. Aber das hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Der Fakt ist, dass die Hamas, ich kann es nur wiederholen, eine terroristische Vereinigung ist da sind die RAF und so weiter Waisenknaben gewesen. Und wenn es so ist, dass die palästinensische Jugend in der Westbank der Ansicht sei, die Hamas habe Jerusalem verteidigt, indem sie Raketen gen Jerusalem geschossen haben, von denen übrigens 20% auf das Gebiet von Gaza fallen und ihre eigenen Leute töten, dann kann ich nur sagen, es hat schon verschiedentlich in der Geschichte gegeben, dass junge Leute verleitet worden sind. Ich gehöre selbst dazu. Ich habe ja mal Mao-Parolen auf den Straßen gebrüllt. Es macht Mao nicht weniger ein Massenmörder, weil ich für ihn war. Das bedeutet nur, dass wenn man jung ist, man viele dumme Sachen macht. Aber der Punkt ist, dass es mit der Hamas keinen Frieden geben wird. Und dass die Leute in Gaza, die Stimmung da gekippt ist, die Stimmung kippt immer wieder gegen die Hamas. Es war im letzten Jahr im Sommer, da gab es riesen Demonstrationen gegen die Hamas in Gaza und sie unterdrückten das mit unfassbarer Gewalt, wie übrigens auch die Fatah in Westjordanland, wenn Frau Marx sehr richtig sagt, dass es keine Umfragen gibt in Westjordanland. Warum nicht? Weil man das nicht kann, weil es keine freie Meinungsäußerung gibt, weil es keine freie Presse gibt, weil es keine freien Medien gibt, weil es jemand, der eine Zeitung herausgeben würde oder ein Medien, Online-Medium, was in der Westbank selbst Abbas kritisieren würde, dann würde es in der Nacht klingeln und das wäre ganz bestimmt der Milchmann, wie mir selbst ein Zeitungsredakteur dort gesagt hat. Also kurz und gut, es gibt für Israel, für die Zwei-Staaten-Lösung, für die wir angeblich alle sind, es gibt schon eine Drei-Staaten-Lösung und die Zwei-Staaten-Lösung kommt nicht zustande, weil in beiden palästinensischen Staaten radikale Demokratiefeinde herrschen. Und da ist Israel, da gibt es extremistische Minderheiten, aber die bilden doch nicht die Regierung.
Bleiben wir erstmal bei der Situation im Westjordanland und in Gaza. Die Bevölkerung hat die Wahl oder beziehungsweise nicht die Wahl zwischen Fatah und Hamas, Frau Marx. Gibt es denn eigentlich politische Alternativen für die Bevölkerung? Irgendeinen demokratischen Hinweis darauf, dass sich diese Dinge einfach mal ändern können? Oder ist das Teil der palästinensischen Frustration?
Das ist sicherlich Teil vor allen Dingen der Frustration der Jugend. Die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung hat ja noch nie gewählt, weil die Bevölkerung eben sehr, sehr jung ist und bisher noch keine Chance gehabt hat. Die letzten Wahlen haben vor 15 Jahren stattgefunden. Und es gibt auch im Moment keine Alternative. Die Fatah-Partei ist zersplittert. Sie wäre angetreten mit drei Listen. Und die Stimmen hätten sich dann eben auf diese drei Listen verteilt. Hamas ist da natürlich sehr viel geeinter und wäre mit einer geeinten Liste angetreten. Aber, und das finde ich wirklich wichtig, bei dieser Wahl haben sich 36 Listen angemeldet zur Wahl, also 36 Listen wurden zugelassen. Natürlich haben die nicht alle eine Chance, hätten nicht alle eine Chance gehabt. Es gibt in Palästina kein Parteiengesetz. Parteien können sich nicht bilden, aber es können sich Listen bilden. Und der Aufbruch, der hier geherrscht hat, bevor die Wahlen dann abgesagt wurden, der war schon wirklich sehr beeindruckend. Vor allen Dingen sehr, sehr viele junge Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben. Die Mehrheit der Kandidaten waren eher jung. Man konnte erst ab 28 Jahren Alter sich überhaupt aufstellen lassen. Und obwohl es viele, viele Hürden gibt, eine Kandidatur anzustreben, so haben es doch wirklich viele getan. Das hätte mit Sicherheit nicht von heute auf morgen eine Lösung gebracht. Das sicherlich nicht. Aber es hat gezeigt, wie groß das Interesse ist, wie stark der Wunsch ist der palästinensischen Bevölkerung, an der politischen Willensbildung teilzunehmen, sich zu äußern und wie stark der Wunsch auch ist, die regierenden Kräfte abzuwählen.
Die aktuellen.
Herr Heinrich, wenn ja, ich darf, würde ich bitte gerne noch einen Punkt anfügen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir, obwohl das jetzt gerade die Nachrichten dominiert, den Konflikt nicht verengen auf die militärische Auseinandersetzung, die wir gerade sehen zwischen Hamas und Israel. Es geht um viel mehr als darum. Es geht um einen Konflikt zwischen Israelis, jüdischen Israelis und Palästinensern und palästinensischen Israelis. Und nicht alle, die sich in diesem Konflikt befinden, sind Radikale. Und ich denke, die Dimension, die Konfliktdimension, die sich gerade in den gemischten Städten, in den gemischten Wohngebieten Israels abspielt, das ist tatsächlich die Dimension, die Israel bedroht. Israel als mächtigste Macht, also Militärmacht in der Region und eine wichtige Macht weltweit, wird durch die Raketen der Hamas nicht bedroht. Durch was es bedroht wird, ist der Konflikt, der jetzt gerade diese bürgerkriegsähnlichen Zustände auf den Straßen Israels produziert, nämlich der zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis. Denn da geht es wirklich um die Identität, um das Selbstverständnis Israels und die Zukunft des Zusammenlebens oder eben die Unmöglichkeit des Zusammenlebens in diesem Staat.
Bürgerkriegsähnliche Zustände in der Tat. Es gab Lynchversuche, Steinwürfe, brennende Autos, attackierte Synagogen in Lod, in Jaffa, selbst in den liberalen Städten des Nordens in Haifa und Akko. 750 Festnahmen habe ich gelesen. Das ist anders als bei den früheren Auseinandersetzungen. Da ging es immer ums Westjordanland. Vielleicht auch um Jerusalem, ganz sicher um Gaza. Jetzt halt innenpolitisch droht Israel die Spaltung, Frau Marx?
Also ich glaube, diese Spaltung ist längst da und ich würde das sogar noch ein bisschen ausweiten und würde sagen, dass das wirkliche Problem ist, die ungelöste palästinensische Frage. Wir haben heute gesehen, dass Palästinenser in Jordanien an die Grenze marschiert sind. Nicht ganz klar, ob sie die Grenze auch durchbrochen haben. Da gibt es widersprüchliche Berichte. Im Libanon sind Palästinenser an die Grenze marschiert und haben offenbar auch einen Grenzzaun überwunden. Es hat Gott sei Dank da keine größeren Auseinandersetzungen gegeben, aber es zeigt sich, dass die Palästinenser in Israel, also was die Palästinenser selbst nennen sich, die 48er Palästinenser, also die 48 im Land geblieben sind, als auch die Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen, aber auch die Palästinenser in den umliegenden arabischen Ländern, die dort teilweise noch in Flüchtlingslagern leben, dass die sich immer noch zusammengehörig fühlen und das nach mehr als 70 Jahren der Trennung. Also die palästinensische Frage ist nicht gelöst. Es ist nicht klar, was mit den Palästinensern geschehen soll. Israel hat nicht dazu beigetragen, in den letzten Jahren eine Lösung herbeizuführen, indem man zum Beispiel einen palästinensischen Staat an der Seite Israels zulässt. Und ich frage mich, wie eigentlich Israel seine Zukunft sieht. Wie möchte es eigentlich hier leben? Wie soll das eigentlich weitergehen? Möchte Israel mit der palästinensischen Minderheit im eigenen Land friedlich zusammenleben, ohne diese Minderheit zu diskriminieren? Oder wie ist die Vorstellung? Und wie will Israel mit den Palästinensern im besetzten Westjordanland leben? Die gehen nirgendwo hin, die verschwinden nicht. Die werden bleiben, auch wenn es den Israelis nicht gefällt, auch wenn es den Siedlern nicht passt. Und wenn immer mehr Land ihnen weggenommen wird, wenn das Land, was sie besitzen, immer mehr zersiedelt wird, Wie soll das weitergehen? Wie sollen sie hier leben? Und wie soll das weitergehen, ohne dass es immer wieder in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen zu Aufständen kommt, die von Mal zu Mal blutiger und gefährlicher werden?
Der Schriftsteller David Grossmann befürchtet, dass die prekäre Balance zwischen arabischen und jüdischen Israelis, so nannte er das, ins Wanken kommt und die Araber, die israelischen Araber, ins Lager der Extremisten gespült werden. Ist das eine realistische Befürchtung, Herr Posner?
Die Befürchtung muss man immer haben, aber diejenigen, die am meisten darunter leiden würden, wären sie selber, denn die sogenannten Palästinenser, also die arabischen Israelis, ja, von denen reden wir. Also wir reden nicht von den Palästinensern jetzt in der Westbank, sondern explizit von denen, die in Lod und in Jaffa und in Haifa und in Ost-Jerusalem demonstriert haben.
Und einen israelischen Pass haben in aller Regel? Mhm.
In Ost-Jerusalem nicht, aber sonst einen israelischen Pass haben und zumindest theoretisch die gleichen Rechte. Und die hatten ja ungeheure Fortschritte gemacht. Um nur zwei, drei Beispiele zu nennen, die ich von, die Frau Marx auch kennt, da sie vor Ort ist. Ärzte, also der Weg sozusagen nach oben, den die Juden in Europa genommen haben, den nehmen die Palästinenser. Also Ärzte und Apotheker, die Mehrheit mittlerweile in Israel selbst, sind also arabischer Herkunft. Sie haben auch in der Verwaltung, sie haben in der Polizei sogar, sie haben sogar in der Armee mittlerweile, also die Möglichkeit und haben es ausgenutzt. Sie müssen ja nicht zum Militär, aber sie können. Und sie haben ungeheure Fortschritte in diese Richtung gemacht. Und es war sogar so, vor dieser jetzigen Ausbruch von Gewalt, war Netanyahu kurz davor, beziehungsweise seine Gegner, also sagen wir das Zünglein an der Waage bei der Bildung einer Regierung, war eine islamistische Partei, das muss man sich vorstellen. Um die haben beide Seiten gebuhlt. Und das zeigt einfach, dass die Araber in Israel eine Kraft geworden sind, über die niemand hinwegsehen kann. Ja, und ich sehe auch diese jetzigen Demonstrationen natürlich mit Sorge auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ein Zeichen dafür, dass die Araber in Israel durchaus das Gefühl haben, jedenfalls, dass sie eine Stimme haben und etwas zu sagen haben. Und wenn wenn die Extremisten, die beispielsweise in Lod aus dem Fenster auf Juden geschossen haben, mit Maschinengewehren, weiß ich, wo die herkommen, wenn solche Leute isoliert werden und die arabischen Bürgermeister, wie es der Präsident von Israel aufgerufen hat, mäßigend einwirken, dann muss das Ergebnis natürlich sein, dass diese Gewinne, die die Palästinenser, also die Araber in Israel gemacht haben, dass sie nicht in Frage gestellt werden von keiner Seite. Jedenfalls hilft das Anzünden von Synagogen überhaupt nichts dabei, nicht? Und ich glaube, dass die überwiegende Mehrzahl der Araber in Israel auch sehen, dass das ihnen gar nichts nützt. Und wir wissen auch, dass das wissen wir, weil in Israel eine Demokratie herrscht, dass kein einziger Araber in Israel gern vereinigt wäre in einem Staat mit den Palästinensern. Also in der Westbank. Es hat ja Versuche gegeben. Die Israelis haben vorgeschlagen, wir machen Gebietsaustausch. Wir kriegen Gebiete, wo viele Siedlungen sind um Jerusalem herum. Und ihr kriegt, also der zukünftige palästinensische Staat kriegt dafür Gebiete, die von israelischen Arabern bewohnt waren. Die haben ja protestiert. Wir wollen auf gar keinen Fall Teil eines palästinensischen Staates werden. Die wissen ja auch warum. Sie wollen viel lieber selbst von Netanyahu regiert werden, als von einem korrupten Diktator wie Abbas. Ist es nun mal so.
20%,
also ich würde gerne, wenn ich darf, mal ganz kurz hier einhaken und ein Beispiel herausgreifen, Herr Posner, was Sie gerade genannt haben, nämlich die Ärzte. Das stimmt. Ja. Es gibt inzwischen wunderbare arabische Ärzte, aber sie haben alle nicht in Israel studiert, weil an den Universitäten ein diskriminierendes System herrscht und sie mit ihren arabischen und fehlenden hebräischen Sprachkenntnissen dort nicht studieren können. Die meisten haben im Ausland studiert. Sie kommen zurück und es gibt in keiner einzigen arabischen Stadt, in Israel werden die meistens Dörfer genannt, ein Krankenhaus. Also es gibt Krankenhäuser in den gemischten Städten, natürlich in den jüdisch-israelischen Städten. Dort arbeiten sie mit großem Erfolg, sehr, sehr anerkannt. Vor allen Dingen auch jetzt in dieser Corona-Pandemie haben sie dort wirklich Großartiges geleistet. Aber es zeigt doch, dass sie eben nicht gleichberechtigt sind, sondern sie erreichen diese Positionen unter unheimlichen Schwierigkeiten. Das ist nicht so einfach für die palästinensische Gemeinde. Und wenn man nach mehr als 70 Jahren Staatsgründung sagt, okay, sie sind jetzt inzwischen auch Ärzte, ich finde, das zeigt nicht, dass sie wirklich gleichberechtigt sind und dass sie in diesem Staat die gleichen Chancen haben wie die jüdischen Einwohner.
Ich sage weder, dass es einfach ist, noch, dass es keine Herausforderung und auch Widerstand auf jüdischer Seite gegen die notwendige Gleichberechtigung dieser Leute gibt. Ich sage nur, dass die Fortschritte da sind, sichtbar sind und gerade für die Araber sichtbar sind oder für einen Großteil der Araber sind.
Sie nennen sich selbst Palästinenser übrigens.
Nicht alle, wie auch immer. Mein Vater war Palästinenser und er war kein Araber. Also, wir streiten uns nicht im Worte. Ich will es nur sagen, um sie abzugrenzen von den Palästinensern in der Westbank. Es ist damit keine Herabsetzung von irgendjemandem gemeint. Ich will nur sagen, diese Fortschritte sind gemacht worden. Die Frage, wo gibt es Krankenhäuser und so weiter, über all diese Dinge muss geredet werden, selbstverständlich. Aber der Fortschritt ist da und er gipfelte eben in der Tatsache, dass zum ersten Mal möglicherweise eine arabische Partei in der Regierung beteiligt gewesen wäre. Und ich denke, dass es einige radikale Kräfte gibt, denen das ganz und gar nicht passt und die ganz gezielt ein Unmut, der da ist, ausgenutzt haben, um das zu torpedieren, was jetzt auch gelungen ist.
Sie hören ein SWR2 Forum. Mit dem Thema Explosion der Gewalt, wie gefährlich ist die Lage in Nahost? Die aktuellen Unruhen haben ja geplante Vertreibung palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem zum Anlass gehabt, gegen den sich der Protest der Jugendlichen am Jerusalem-Tag später auf dem Tempelberg entzündete. Das israelische Recht ermöglicht die Rückgabe enteigneten jüdischen Besitzes. Ist das Wiedergutmachung oder schlichte Enteignung der neuen arabischen Besitzer, die dort seit Jahrzehnten leben, Herr Posner?
Nur sagen wir so, als wir nach 40 Jahren in Deutschland die Wiedervereinigung hatten, dann galt das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Beantworten Sie die Frage selbst. War das schlicht und einfach Enteignung der neuen Besitzer oder war das die Wiedergutmachung eines Unrechts? Oder gilt für Juden nicht, was für Deutsche gilt? Also ganz konkret handelt es sich um vier Häuser in einem Jerusalemer Stadtteil, das jetzt Sheikh Jarrah hieß, aber früher Shimon Tzadik hieß, ein Teil davon. Und deshalb, weil es immer ein jüdisches Siedlungsgebiet innerhalb dieses großen arabischen Sheikh Jarrah. Und es wurde, nachdem Jordanien widerrechtlich Ost-Jerusalem okkupiert hat, gegen Beschluss der Vereinten Nationen und alles, wurden die noch dort lebenden Juden vor die Alternative gestellt, massakriert werden oder fliehen. Sie wurden enteignet ohne jede Entschädigung und nun wird dieses Unrecht wieder gut gemacht. Und alles, was die Leute wollten, war ihr Anrecht auf diese Häuser anerkannt, also die jüdischen Besitzer, dass das wieder anerkannt wird. Ich weiß nicht, was, wenn es bei uns Recht war, warum ist es in Jerusalem nicht Recht? Wir messen da offensichtlich mit zweierlei. Es ist schon vergleichbar.
Nein, es ist nicht vergleichbar. Jerusalem ist besetzt. Es findet hier keine
Jerusalem ist wieder vereinigt.
Nein,
Seit 1980 ist Jerusalem eine einzige Stadt. Es gibt eine einzige Stadtverwaltung und es ist überhaupt kein Besatzungsregime in Ost-Jerusalem. Ich bin ja oft genug da. Sie können ja von Ramallah auch sehr einfach dahin kommen. Sie können es ja feststellen, das ist keine besetzte Stadt.
Die zurückdringen.
Ja, ich stelle es fest, dass es eine besetzte Stadt ist. Ich bin tatsächlich dauernd da. Ich habe auch viele Partner, die da arbeiten. Und es ist natürlich eine besetzte Stadt. Die Jerusalemer Palästinenser sind widerrechtlich. Sie sind annektiert worden. Sie haben überhaupt keine Rechte in dieser Stadt. Und das kann einfach nicht sein. Das ist verboten unter internationalem Recht, dass diese Häuser den Palästinensern, die sie bewohnen, weggenommen werden. Das widerspricht den Genfer Konventionen. Die Vereinigung Jerusalems ist nicht anerkannt international, außer Herr Trump.
Aber Frau Marx,
hat das
die Häuser, Die Häuser wurden, die Grundstücke wurden widerrechtlich jüdischen Besitzern von den Jordaniern weggenommen.
Und was ist denn mit den ganzen Häusern, die den Palästinensern weggenommen wurden?
Jetzt wechseln Sie doch nicht das Thema. Darüber können wir...
Nein, das ist nicht ein anderes Thema. Das gehört ganz genau dazu. Man kann ja Recht nicht zweifach anwenden, dass Palästinenser kein Recht haben, ihren Besitz zurückzufordern. Meine Mitarbeiterin zum Beispiel hatte ein großes Haus, ihre Familie in Katamon. Natürlich kann sie das nicht zurückbekommen, überhaupt keine Chance. Sie kann auch nicht mal hinfahren. Also das geht nicht. Man kann nicht sagen, wir haben einen Staat, alle sind gleichberechtigt, aber die Palästinenser sind nicht gleichberechtigt. Das funktioniert überhaupt nicht.
Die Zurückdrängung...
Ich würde gerne noch mal,
ja, bitte, Frau Asseburg,
hier die politische Dimension auch erklären, weil es geht einerseits natürlich um individuelle Eigentumsrechte, es geht aber auch um eine politische Dimension. Was wir sehen, ist in den letzten Jahren eine ganz massive Verdrängung. Das sind jetzt wenige Familien, aber es ist ja kein Einzelfall. Ja? Wir haben diese Situation eben in den ganzen arabischen Vierteln um die Altstadt herum, dass Stück für Stück dort Palästinenser verdrängt werden aus ihren Häusern, aus diesen Gebieten. Und das hat einen Zweck, nämlich die palästinensischen Siedlungsflächen zu zerstören. Und nicht möglich zu machen, dass es hier eine zusammenhängende palästinensische Siedlungsfläche gibt. Und zudem kommt der Siedlungsring, der um Jerusalem herum gebaut wird, der wiederum Ostjerusalem von der Westbank, vom palästinensischen Hinterland im Westjordanland abschneidet. Und die politische Bedeutung dieser Siedlungstätigkeit und dieser Projekte ist, dass letztlich das eine Lösung, eine Konfliktregelung in Jerusalem unmöglich macht. Eine Konfliktregelung in Jerusalem müsste ja genau das beinhalten, ja? Dass all diejenigen, die dort wohnen, gemeinsam dort leben können, dass es nicht zu ständigen Friktionen kommt, weil immer mehr Siedler mitten in palästinensischen Wohngebieten wohnen und diese verdrängen. Und dass es klar ist, wo hat in einer Regelung, wenn wir zum Beispiel über eine Zwei-Staaten-Regelung nachdenken, wo hat dann eine palästinensische Regierung die Kontrolle, wo hat Israel die Kontrolle, wo hat man gemeinsame Kontrolle. Das wird hier Stück für Stück kaputt gemacht und zersiedelt.
Darf ich dazu kurz etwas sagen?
Ja, bitte.
Also, Frau Asseburg, Sie haben gesagt, es wird das Zusammenhängen der palästinensischen Siedlungsfläche zerstört. Es wird, und das hast du in verschiedenen Formulierungen immer wieder gesagt, dass eine zusammenhängende palästinensische Siedlungsfläche zerstört wird. Sie scheinen also der Ansicht zu sein, dass es bestimmte Gebiete in Jerusalem und in Palästina insgesamt geben soll, also im früheren Mandatsgebiet Palästina, die judenrein sind. Das kann ich aber nicht akzeptieren. Es ist selbstverständlich das gute Recht von Juden, sich dort anzusiedeln, wo sie in der Lage sind, Grundstücke zu kaufen. Und natürlich auch von Arabern. Aber die Idee, dass es geschlossene, ethnisch reine Siedlungsflächen geben soll, das lehne ich. Wir haben Krieg geführt in Bosnien-Herzegowina, um genau das nicht zu akzeptieren. Und ich verstehe nicht, wie Deutsche, die immer sagen, wir müssen, sie haben zur selben am Ende ihrer Ausführungen gesagt, wir müssen gemeinsam Lösungen finden, wie sie glauben können, dass die Herstellung oder Erhaltung judenreiner Gebiete in Jerusalem ausgerechnet und ausgerechnet in einem Viertel wie Shimon Zadik, wo Juden seit 2000 Jahren, seit der Rückkehr aus dem zweiten babylonischen Exil gelebt haben, dass das in irgendeiner Weise zum Frieden beiträgt. Das trägt überhaupt nicht zum Frieden bei. Und das deutsche Leute glauben können, durch die Schaffung ethnisch reiner Nachbarschaften, aus denen Juden ausgeschlossen sind, in denen sie keinen Grundbesitz erwerben und in denen sie nicht wohnen dürfen, ohne dass es gleich zum Bürgerkrieg aufgerufen wird, dass das in irgendeiner Weise zum Frieden beiträgt. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das von Deutschen höre. Denn also ich bin da ehrlich gesagt schwer betroffen über solche Äußerungen.
Aber das bedeutet doch auch, dass eine Zwei-Staaten-Lösung gar nicht möglich ist, wenn Ihre Prämisse ist, dass sozusagen Juden im gesamten Wohnbereich in Jerusalem leben können, vielleicht auch im Westjordanland, das ist ja auch der Anspruch der Siedlerbewegung.
Ja, in Hebron zum Beispiel, ja.
Ja, dann haben Sie aber das Problem, dass Sie eine Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr hinbekommen können.
Entschuldigen Sie, ich lehne zwei Staaten ab, wenn der eine Staat, nämlich der arabische Staat, der sogenannte palästinensische Staat, wenn der, was er nie war, das Gebiet war nie ethnisch rein. Juden haben natürlich in Hebron gewohnt, Juden haben früher in Gaza gewohnt, Juden haben, ich meine, die Stadt Simson ist doch Gaza, ja, Juden haben in der ganzen Gebiet immer gewohnt. Wenn jetzt es heißt, ja, die Bedingung des Friedens ist, dass die Juden aber überall raus sind, 95% von Hebron dürfen Israelis nicht betreten. Das heißt, dürfen Juden nicht betreten, es sei denn, sie werden reingeschmuggelt, weil sie faktisch einen amerikanischen oder deutschen Pass haben. Das dient nicht dem Frieden. Ich bin für zwei Staaten und dann sollen bitteschön die arabischen und jüdischen Bürger dieser und jenseits der Grenze die Gesetze des anderen Staates respektieren. Aber wenn diese Gesetze heißen, ja, Juden dürfen dort nicht leben, ja, wenn das ist, das, dann ist das, wozu haben wir in Bosnien-Herzegowina gekämpft? Gegen ethnische Säuberung, gegen die Trennung, für einen multiethnischen Staat. Und selbstverständlich haben Juden das Recht, in Jerusalem ihre Grundstücke zurückzubekommen, Grundstücke zu kaufen, Häuser zu bauen und dort zu wohnen. Was denn sonst?
Dann wäre die Alternative ja eine Einstaatenlösung. Oder wie es der Philosoph Omri Böhmert gesagt hat, er träumt ja von einem binationalen Bürgerstaat, in dem das Zusammenleben so funktioniert wie in seiner Heimatregion in Haifa. Nee. Ist das ein Traum? Nee?
Nee. Weil der Omri Böhm ist kein Philosoph, aber davon abgesehen, habe viel mit ihm gesprochen. Das ist, und er selbst nennt es eine Utopie. Wir sind selbst in der Europäischen Gemeinde, also in der Europäischen Union, nicht so weit, dass wir die Staaten aufheben und Franzosen und Deutsche alle gemeinsam in einem Staat leben, obwohl wir nicht so ein Problem haben mit den französischen Parteien, außer vielleicht mit dem Front National, wie die Israelis mit Hamas und Fatah. Aber der Punkt ist, erst zwei Staaten, erst alle staatlichen Rechte, bitteschön, für die Palästinenser. Erst die Entwicklung einer funktionierenden politischen Organisation, einer Körperschaft der Palästinenser. Und dann können wir in einer weiteren Zukunft über eine Föderation regeln, über eine Vereinigung, wie es 48 schon die Vereinten Nationen vorgeschlagen haben, mit einem vereinten Jerusalem, die von beiden Staaten sozusagen als Hauptstadt benutzt werden kann, aber unter internationaler Regelung steht. Also bitteschön, all diese Dinge sind ja schon da, aber die Palästinenser haben das nie anerkannt. Das ist das Problem.
Welche Vision?
Ich möchte noch mal ganz kurz zurück, ja, bitte. Ja, weil ich möchte mir von Herrn Posener das eigentlich nicht unterstellen lassen, dass ich hier irgendwie dafür plädiere, irgendein Gebiet soll judenrein sein. Das habe ich nicht gesagt und das meine ich auch nicht. Auf was ich hingewiesen habe, ist, dass die Siedlungspolitik, die von allen israelischen Regierungen bislang unterstützt worden ist, darauf abzielt, palästinensische Souveränität unmöglich zu machen und dass sie darauf abzielt, Kontrolle über irgendwelche Gebiete, die dann als palästinensisch erachtet werden könnten, unmöglich zu machen. Also das, was zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Clinton vorgeschlagen hat, in seiner Ausarbeitung, in seinem Kompromissvorschlag zu Jerusalem, dass die künftige palästinensische Führung Kontrolle über die palästinensischen Viertel in Jerusalem haben sollte, die israelische Führung über die jüdisch besiedelten Gebiete. Man kann das ablehnen als Kompromissvorschlag, aber er meinte doch damit genauso wenig wie ich meine, irgendwas von Juden rein, sondern es geht darum, dass nur dann Konfliktregelungen vorstellbar sind, wenn man über eine geteilte Souveränität spricht. Und die Siedlungspolitik richtet sich dagegen, gegen das Abgeben von Souveränität an die Palästinenser.
Geteilte Souveränität, ist das vorstellbar, Frau Asseburg?
Theoretisch ist das sehr wohl vorstellbar. Und alle Lösungen, alle Umrisse für solche Lösungen liegen ja auf dem Tisch, sind bis ins Detail ausgearbeitet worden. Also es gibt die Möglichkeit, das umzusetzen. Die Frage ist, ist es realistisch? Und da habe ich sehr große Zweifel.
Frau Marx, wie sieht das die palästinensische Seite eigentlich? Hängt die noch an der Zwei-Staaten-Lösung oder gibt es da mittlerweile auch andere Vorstellungen oder nach den ganzen doch eher frustrierenden Entwicklungen der letzten Jahrzehnte aus palästinensischer Sicht überhaupt keine mehr, jedenfalls keine Hoffnung?
Nein, es ist ja offensichtlich, dass diese Zwei-Staaten-Lösung von Israel abgelehnt wird. Netanyahu hat das letzte Woche gerade noch mal wieder betont, dass er das nicht möchte und das nicht dulden wird. Und dann fragen sich natürlich die Palästinenser, wo soll denn der Staat entstehen? Schauen Sie mal, ich sitze hier in Ramallah. Etwa 2 Kilometer von mir entfernt ist die nächste Siedlung. Diese Siedlung Psagot, da wird Wein hergestellt, der auch nach Deutschland exportiert wird und in Deutschland verkauft wird. Das sind Grundstücke gewesen von Palästinensern aus der Nachbarstadt von Ramallah, aus El-Bire. Die haben ihre Grundstücke verloren. Die sind nicht gefragt worden. Die haben die nicht verkauft. Die sind ihnen weggenommen worden. Dort ist jetzt eine Siedlung. Die Palästinenser können dieses Land nicht mehr nutzen. Auf der anderen Seite von Ramallah ist eine andere Siedlung, Bet El. Auch da können sich die Palästinenser nicht hinbewegen. Um die Siedler dort zu schützen, haben wir überall Checkpoints in der Stadt. Man kann sich noch nicht mal 2 Kilometer aus der Stadt rausbewegen, ohne durch Checkpoints zu fahren, die vom israelischen Militär kontrolliert werden und wo das israelische Militär entscheidet, Palästinenser können die Stadt jetzt verlassen oder können sie nicht verlassen. So kann ein Zusammenleben nicht funktionieren. Für immer mehr Palästinenser stellt sich daher die Frage, wir sind bereit zu verzichten auf einen eigenen Staat, wir sind nicht bereit, auf unsere Rechte zu verzichten. Mhm. Wenn wir unsere Rechte in einem gemeinsamen Staat bekommen können, dann sind sie damit einverstanden. Aber ihre Rechte, ihre Würde, darauf bestehen sie schon.
Schauen Sie, wir kommen so langsam zum Schluss in diesem SWR2-Forum. Selbstverständlich werden wir auch in dieser Sendung, das war zu erwarten, den Nahostkonflikt nicht lösen können. Aber wir gucken zum Schluss jedenfalls, ob es möglich ist, den aktuellen Konflikt, den gewaltsamen Konflikt einzudämmen und zu beenden. Herr Posner, sehen Sie irgendwelche Vermittlungschancen? Haben Sie ja gesagt, die Amerikaner sind raus aus dem Spiel, aber es gibt ja auch noch die Ägypter, die diplomatisch aktiv werden wollen. Auch neue, auch arabische Staaten, mit denen Israel seit neuestem ja auch freundschaftliche Beziehungen haben. Glauben Sie, dass von dort eine Initiative kommt, um die Gewalt einzudämmen?
Irgendwann wird das schon von da kommen. Und weil die Amerikaner die Ägypter auch gebeten haben zu vermitteln und weil Saudi-Arabien sich gerne einschalten würde. Aber der Punkt ist, ich habe zu Beginn gesagt, alle diese Staaten wissen, und dass diesmal die Hamas wirklich dauerhaft entmachtet werden muss. Eine Regierung, die so viel Geld ausgeben kann, nur für Destruktivwaffen, und dann die Armut ihrer eigenen Bevölkerung der Welt präsentiert als antisemitisches Argument, das wollen diese ganzen Leute nicht mehr dulden, diese ganzen arabischen Staaten nicht mehr dulden. Die haben es echt satt, von der Hamas ständig als Geisel gehalten zu werden. Und ich glaube, dass sie sehr froh sind, dass Israel den Job für sie erledigt. Und die nächste, und im Übrigen, wenn sie hinter vorgehaltener Hand mit den Israelis, aber auch mit Journalisten reden, dann sagen sie, und hoffentlich tut ihr das nächste Mal mit der Hisbollah auch. Denn die haben 13.000 Raketen, die Hisbollah, durchgeschmuggelt durch eine angebliche Seekontrolle, für die wir auch als Deutschland mit zuständig sind im Mittelmeer. Hat alles nicht gebracht. Und das sind noch viel bessere Raketen als die der Hamas hat. Also entwaffnen wir die Hamas, dann haben wir schon mal einen Schritt zum Frieden.
Frau Asseburg, haben Sie die Hoffnung, dass der Konflikt sich zumindest nicht ausweitet auf den Nahen Osten, auf andere arabische Staaten, dass die also sozusagen still bleiben und schauen, dass dieser Konflikt irgendwie zu Ende geht, ohne selber einzugreifen?
Also ich sehe momentan nicht, dass andere Staaten hier aktiv werden, um einzugreifen. Frau Marx hat zu Beginn die Proteste an den Grenzen im Libanon, in Jordanien genannt. Aber nach allem, was ich aus dem Libanon höre, ist die Situation dort so prekär momentan, dass kein Interesse daran besteht, sich hier weiter zu involvieren.
Ich muss jetzt aufhören.
Die Gefahr besteht immer.
Unsere Sendezeit geht gerade zu Ende, Frau Asseburg. Vielen Dank. Das war sozusagen das Schlussstatement. Eine offene Frage, wie immer im Nahen Osten. Das war das SWR2-Forum zum Thema Explosion der Gewalt. Wie gefährlich ist die Lage im Nahen Osten? Es diskutierten Dr. Muriel Asseburg, Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Dr. Bettina Marx, sie leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Und der Berliner Journalist Ellen Posner, er schreibt für die Zeit und die Welt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die engagierte Debatte. Vielen Dank, mein Name ist Klaus Heinrich.